Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mehr als 100 Friedensdelegationen, die insgesamt 200 Königreiche, Fürstentümer und andere politische Gemeinwesen vertraten. Es war ein gigantisches Projekt, mit dem sich die europäischen Staaten in den 1640er Jahren endlich dazu aufrafften, das entsetzliche Leid zu beenden, das der Dreißigjährige Krieg über Europa gebracht hatte. 5 Jahre dauerten die Verhandlungen und es war ein zähes Ringen. Aber am Schluss stand der Frieden. Das könnte Mut machen in Zeiten, wo wieder Krieg in Europa herrscht, dass Friedensdiplomatie sich lohnt. Aber die Lehre aus dem Westfälischen Frieden ist auch, damit Friedensdiplomatie erfolgreich sein kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Welche das sind, darüber hat Patrick Seibel mit Friedensforscherinnen gesprochen. Die erste Bedingung ist, es braucht eine militärische Lage, bei der keine Seite einen schnellen Sieg erwarten kann.
Dass wir eine Pattsituation hatten, beziehungsweise eine verfahrene Situation und die Parteien einfach nach so einer langen Zeit der Kriegführung nicht mehr das Gefühl hatten, dass sie den Krieg sozusagen siegreich beenden könnten. Und vor diesem Hintergrund hat man sich dann ab 1641 darauf verständigt, Verhandlungen zu führen.
Sigrid Westphal ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Osnabrück. Voraussetzung für den Erfolg sei auch die Entscheidung gewesen, alle Parteien, die in dieses kriegerische Geschehen verwickelt waren, zu den Verhandlungen zuzulassen.
Die zentrale Regelung und der wichtigste Punkt, der auch in Richtung modernes Völkerrecht schon vorausweist, ist eben, dass man keine Differenzierung zwischen den Parteien vorgenommen hat, sondern unabhängig von dem Machtpotenzial, unabhängig von Rang, man im Grunde jeder Verhandlungspartei zugestanden, ihre Anliegen vorzubringen und tatsächlich dann auch mit den mächtigeren Parteien auf Augenhöhe zu verhandeln.
Grundlegend für alle Beteiligten war auch die Frage der Ehre. Und die Diplomaten schafften es tatsächlich, einen Friedensvertrag zu entwerfen, der es jeder Partei erlaubte, ihr Gesicht zu wahren.
In vielerlei Hinsicht war das wirklich ein tragfähiger Friedensschluss, der dann für die späteren Generationen zumindest mal bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 1806 dann eben auch ein Referenzfrieden war. Man hat den Westfälischen Frieden im Sinne eines Friedensappells immer wieder bestätigt und natürlich auch dann gewissermaßen angepasst und auch weiterentwickelt.
Heute erinnert eine Theorie des US-Friedensforschers William Sartman an den ersten Anstoß für den Westfälischen Frieden. Die Idee des sogenannten Reifegrads eines Konflikts, der dann erreicht ist, wenn die Beteiligten verstanden haben, dass sie den Krieg nicht gewinnen können.
Solange Kriegsparteien glauben, dass sie ihre Ziele auch mit militärischen Mitteln erreichen, solange treffen sie sich nicht zu ernsthaften Gesprächen.
Julia Straßheim forscht in der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung zu Friedensprozessen. Ein gutes Beispiel für die Idee des Reifegrads sieht sie in Angola. Erst nach fast 30 Jahren durchgängiger Gewalt erkannten dort die Konfliktparteien Ende der 80er Jahre, dass der Krieg militärisch nicht zu gewinnen war.
Weil die Kriegsparteien vorher gelernt haben, dass sie einander einfach nicht besiegen konnten. Es gab 1988 eine sehr lange Schlacht, also wirklich Monate an Kämpfen im Südosten des Landes. Und die Verluste waren auf allen Seiten hoch. Und daraufhin zogen sich dann die internationalen Unterstützer der Parteien zurück. Und das war dann die Zeit, in der dieser Konflikt, in der dieser Krieg erstmals reif für Verhandlungen war.
Wenn es dann soweit ist, stellen sich neue Fragen. Wer sitzt mit am Tisch? Und muss ein Vermittler eigentlich zwingend neutral sein?
Viel entscheidender als Neutralität kann sein, dass Vermittler von beiden Seiten in einem Krieg auch akzeptiert werden. Und das ist was anderes als neutral zu sein. Das kann heißen, dass Vermittler, die mächtig sind, die ein ganz großes Interesse am Ende eines Krieges mitbringen oder die auch Versprechen mitbringen, dass sie einen Friedensprozess finanziell unterstützen. Wir sprechen da, und das ist ein sehr männliches Bild, von Mediatoren mit Muskeln, dass solche Mediatoren durchsetzungsfähiger sind.
Jemand wie Richard Holbrooke etwa, der US-Sondergesandte für den Balkan, der nach 3 Jahren Bosnienkrieg die Präsidenten von Serbien, Kroatien und Bosnien zur Unterzeichnung des Friedensvertrags von Dayton brachte, in den schwierigsten Verhandlungen seines Lebens, wie er später sagte. Aber erfolgreiche Friedensdiplomatie sei nicht nur das Geschäft mächtiger Männer, unterstreicht die Friedensforscherin Julia Straßheim, sondern zunehmend auch das von zivilgesellschaftlichen Gruppen oder Menschenrechtsorganisationen.
Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Liberia. Dort haben im Jahr 2003 nicht nur die Regierung und die liberianischen Rebellengruppen einen Friedensvertrag unterzeichnet, sondern dieser Vertrag, der Friedensvertrag von Accra, wurde auch von mehreren politischen Parteien und Nichtregierungsorganisationen unterschrieben. Und letztere haben sogar offizielle Delegierte zu den Friedensverhandlungen geschickt.
14 Jahre lang, von 1989 bis 2003, hatten sich unterschiedliche ethnische Gruppen und Warlords mit ihren Milizen in Liberia in einem der schlimmsten Bürgerkriege der Geschichte Afrikas bekriegt. Bis es auch auf Druck zivilgesellschaftlicher Gruppen zu Friedensverhandlungen kam.
Und das hat was bewirkt. Ne? Diese Delegierte konnten bewirken, dass im Friedensvertrag Klauseln aufgenommen wurden, die sich mit der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung beschäftigten oder die sich zum Schutz von Menschenrechten äußerten. Also Friedensverträge können besser werden, wenn Zivilgesellschaft auch daran beteiligt ist.
Immer mehr sind auch Forschende und WissenschaftlerInnen in Friedensprozesse eingebunden. Valerie Sticher vom Zentrum für Sicherheitsstudien an der ETH Zürich hat mehr als 10 Jahre in der Mediation von Konflikten gearbeitet. Unter anderem hat sie die Rolle von Waffenstillständen erforscht. In den allermeisten Fällen gehen diese den Friedensgesprächen voraus. Aber weil Waffenstillstände auch von Konfliktparteien missbraucht werden könnten, gibt es manchmal Ausnahmen.
Deswegen sehen wir auch teilweise Friedensprozesse, in denen die Parteien dann ganz bewusst die Entscheidung angehen, nicht einen Waffenstillstand abzuschließen und während sie sich bekriegen, eigentlich Verhandlungen durchführen. Ein bekanntes Beispiel dazu ist Kolumbien, die Verhandlungen zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung.
Dort schlossen Regierung und Rebellen 2016 nach 52 Jahren Bürgerkrieg ein Friedensabkommen. Auch mit der Rolle von künstlicher Intelligenz befasst sich Valerie Sticher. Denn diese Technologie könnte künftig auch am Verhandlungstisch eine wichtige Rolle spielen.
Beispielsweise ist es zunehmend möglich, mit Hilfe von Satellitenbildern und Deep Learning fast in Echtzeit ein Bild über die Entwicklung von Konflikten zu verschaffen. Und dies kann zum Beispiel genutzt werden, um zu überprüfen, ob sich Konfliktparteien an ein Abkommen wie einen Waffenstillstand halten oder Parteien erlauben, korrigierend einzugreifen oder früh bereits Warnungen durchzugeben. Selbstverständlich muss man hier immer schauen, dass solche Informationen nicht für militärische Zwecke genutzt werden.
Die Möglichkeiten für Friedensförderung und Friedensgespräche haben sich in den letzten Jahren stark erweitert. Und angesichts zahlreicher Kriege und bewaffneter Konflikte weltweit sind bewährte und neue Wege in der Vermittlung und Diplomatie mehr denn je gefragt. Nicht zuletzt im Ukraine-Krieg und ganz aktuell im Konflikt Israel-Hamas.